Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit der Schauspielerin Gesine Zukrowski. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich soll Ihnen einen schönen Gruß von Michael Zokos sagen.
Vielen Dank, das freut mich sehr.
Ein Rechtsmediziner, und zwar ein sehr bekannter, der gestern bei uns zu Gast war. Und der Gruß kommt sozusagen aus zwei Gründen zustande. Zum einen sind Sie bekannt geworden im Fernsehen als Schauspielerin mit der Rolle als Rechtsmedizinerin. Und dann haben Sie, glaube ich, mit Zokos auch mal was zusammen gemacht.
Ja, wir haben letztes Jahr eine Sendung zusammen gemacht für den RBB, für Unschuldige und ein Todesfall. Und er hat dort als Experte sozusagen immer Hinweise gegeben. Das war eine tolle Show. Leider gibt's die nicht mehr.
Klingt spannend. Ja. Vier Unschuldige und ein Todesfall.
Ja, das waren so Improvisationsschauspieler, die Verdächtigen oder Zeugen waren. Und dann zwar also Stefan Jürgens, zum Beispiel manchmal der Sebastian Fitzek und ich, ja. Waren aber manchmal noch andere Gäste dabei, haben dann versucht, einen Mordfall aufzuklären. Und Herr Zokos kam dann eben immer als Rechtsmediziner und hat uns Hinweise gegeben.
Sie waren viele Jahre die Rechtsmedizinerin. Wie war der Name damals? Sommer mit Nachnamen?
Judith Sommer.
Judith Sommer.
Dr. Judith Sommer.
Doktor, ich bin auf den Vornamen gerade nicht gekommen. Viele Jahre haben Sie diese Rolle gespielt.
Mit 10 Jahre, genau.
Mit Lust und mit Leidenschaft?
Mit großer Lust. Das war natürlich toll, da wir sehr, sehr starke Drehbücher hatten und die Fälle eben auch wirklich der Realität entsprangen. So, also da hatten wir nicht allzu viel zu meckern. Ne? Als Schauspieler weiß man ja immer alles besser.
Und
in dem Fall waren wir sehr, sehr dankbar für die tollen, tollen Bücher.
Wie weit sind Sie in der Vorbereitung auf diese Rolle gegangen?
Also erst habe ich die Serie abgesagt, muss ich sagen, weil ich sowas wie eine, nicht zu wörtlich nehmen, aber so eine Krankenhausphobie hatte. Also wenn ich jemanden im Krankenhaus besuchen musste, hat es mich sehr gegruselt, weil ich dachte, oh, da begegne ich dann irgendwelche Menschen mit Krankheiten, die ich gar nicht sehen möchte. Und und ich hatte diese Berührungsängste und dachte, ich kann jetzt nicht eine Serie drehen, wo es noch ein Zahn schlimmer ist eigentlich, ja, und ich mich mit Toten auseinandersetzen. Und und dann erfuhr ich aber, dass mein Partner Ulrich Mühe sein würde, woraufhin ich natürlich sofort zugesagt habe und dann dachte, oh Gott, aber wie mache ich das jetzt?
Kannten Sie ihn zu dem Zeitpunkt schon?
Also kannten, ich habe ihn verehrt. Also er war mein absolutes Idol und absolut mein Idol. Ich bin ins Theater gerannt, immer wieder, um ihn zu sehen und diese Chance konnte ich mir ja nicht entgehen lassen. Und dann habe ich einen dicken Wälzer, die Einführung in die Rechtsmedizin gelesen, um mich diesem Grauen sozusagen zu nähern. Das war für mich einfach nicht vorstellbar. Und seitdem bin ich totaler Fan von diesem Beruf.
Und waren dann selber auch in der Rechtsmedizin?
Ja, sicher.
Haben Sie mal so eine Sektion miterlebt an so einem Tisch?
Ja, also wir haben ja tatsächlich in der realen Rechtsmedizin gedreht oder auch in der Pathologie. Wir sind immer rausgeflogen, weil wir uns so schlecht benommen haben und immer irgendwas kaputt gegangen ist. Aber ja, also wir haben gedreht und direkt vor uns wurde obduziert. Das heißt, wenn man da ein bisschen zu früh kam, stand man in der Obduktion. Oder wir mussten auch einmal ganz schön einen Take abbrechen, weil da kam dann ein Fahrstuhl hoch mit einem Unfallopfer, was so quer an uns vorbeigeschoben wurde. Und da muss man ganz normal weiterdrehen.
Todesunfallopfer.
Ja, ohne Kopf, soweit man das sehen konnte.
Okay.
Also das war halt die Rechtsmedizin. Ne? Also wir haben, wie gesagt, da wir ja nicht im Studio gedreht haben, war die Realität da immer, spazierte da immer rein, ja.
Gesine Zukrowski, die aus Berlin kommt, in Berlin lebt, zwischendurch mal, ich glaube 2 Jahre Los Angeles. Dann waren Sie mal in Basel.
Genau, am Theater, fest, ja.
Ja, ein paar Jahre. Mhm. Und jetzt wieder Berlin.
Genau.
Hat sich die Stadt eigentlich sehr verändert seit diesem schrecklichen Anschlag vom Dezember?
Also ich habe das Gefühl, sie hat sich gar nicht verändert. Das ist das Schöne an Berlin. Also nee, das ist, ich spüre keine Veränderung. Also ich habe gespürt, dass in der Zeit und in den Wochen danach, das war schon ein Schock und ich würde mal sagen, wirklich eine Verletzung. Ne, dieses, okay, wir können doch auch getroffen werden, es ist nicht immer irgendwo anders. Das gab es schon und bei Großveranstaltungen ganz klar gibt es jetzt ein höheres Polizeiaufgebot und das ist auch gut so, da fühlt man sich auch besser.
Wie haben Sie diesen Abend des 19. Dezember erlebt?
Also wie war denn das bei uns? Wir haben das erst gar nicht mitbekommen und ich glaube über Facebook oder irgendwie hat irgendjemand aus der Familie gesagt, Mensch, was ist denn da los? Und dann haben wir einen Fernseher eingeschaltet Ja, und der Ort ist natürlich wirklich genau der Ort, wo, also gerade als Westberliner, wo man sich trifft, wo sich die jungen Leute treffen. Und also ich habe am Tag vorher da um die Ecke geparkt, also direkt nebenan sozusagen. Also das ist schon komisch.
Und wenn man sich die Todeszahlen von Nizza anguckt, dann hätte das in Berlin ja noch letztlich viel schlimmer ausgehen können.
Ja, also ich weiß gar nicht, was der aktuelle Ermittlungsstand jetzt ist, warum das so sozusagen geendet ist. Aber wenn der jetzt einmal wirklich quer über den Platz gefahren wäre, dann hätte das leider ja noch viel schrecklichere Zahlen gegeben. Ja. Also ich war direkt danach auch dort und habe mit den Leuten gesprochen, also die da verkauft haben an den Ständen. Und naja, das war auch für die, obwohl sie direkt daneben standen, so abstrakt, dass das passiert ist, ja. Die haben ja auch weitergemacht, ganz normal, ne? Die konnten ja nicht einfach ihren Laden da zumachen, ne?
Klar.
Also schon krass. Aber ich finde toll, dass sich Berlin gar nicht verändert hat.
Wir hatten vor kurzem Andreas Altmann zu Gast, ein Reiseschriftsteller, der seit 25 Jahren in Paris lebt. Der hat erzählt, Paris hat sich durch die Anschläge Bataclan, vorher Charlie Hebdo, dramatisch verändert.
Ja, also was ich weiß, meine Tochter hat eine beste Freundin in Paris, die ist öfter in Paris, und von Marika weiß ich auch, dass es tatsächlich in Paris ganz anders ist. Also die Präsenz der Polizei in den Straßen wirklich mit Maschinengewehr im Anschlag ist extrem, und auch so die Angst, was falsch zu machen. Also sie hat mal erzählt, dass sie in der U-Bahn ihren Rucksack hat liegen lassen, und dann kam sofort Polizei eben mit Maschinengewehr, Leute drumherum, und alles wurde abgesperrt, und sie hat sich gar nicht getraut zu sagen, dass das ihr Rucksack war, da war sie 13. Also okay, das ist, glaube ich, eine andere Situation. So ist es, also in Berlin ist das überhaupt nicht so, gar nicht. Aber Paris ist ja auch anders gebeutelt, würde ich mal sagen.
Was lernen wir aus all dem, was terrortechnisch in den letzten Monaten und Jahren passiert ist? Einfach unsere Werte nicht nur weiter hochzuhalten, sondern auch nach diesen Werten zu leben?
Naja, auf jeden Fall nach diesen Werten zu leben. Und wir geben ja dem Terror nur eine Chance, wenn wir uns davon beeindrucken lassen. Also so hart das ist, aber wir dürfen uns da nicht verängstigen lassen. Wir müssen so weitermachen. Und Berlin macht das ganz toll.
Gesine Zukrowski, Schauspielerin aus Berlin. Gerade haben wir Van Halen gehört, eine Band, mit der sie auch schöne und sentimentale Erinnerungen verbindet.
Nö, eigentlich nicht.
Nicht?
Nö, das Lied mochte ich nie.
Weil?
Vor allem das zwanghafte Springen bei Jump auf den Partys mochte ich auch nie.
Das gab es damals.
Ja, klar.
Das zwanghafte Springen. Und warum hat Ihnen, abgesehen vom Springen, der Titel nicht gefallen?
Weil der sehr inflationär gespielt wurde zu der Zeit. Das ging mir dann relativ schnell auf den Keks.
Ab und tot genudelt, letztlich. Wir wollten reden über drei Frauen aus Deutschland, eine literarische Revue, bei der sie mitmachen, bei dem es drei Termine im Mai gibt, 19. Mai Stuttgart, 20. Mai Baden-Baden und 21. Mai Karlsruhe. Wer sind Sie da auf der Bühne?
In Stuttgart bin ich Bettine von Arnim und in Baden-Baden und Karlsruhe bin ich Erika Mann.
Dann fangen wir mit Bettine von Arnim an. Was ist das für eine Frau?
Bettine von Arnim ist eine tolle Mischung. Sie ist nämlich eine unglaublich zarte, eigentlich kommt sie einem vor in ihren Texten auch, und verträumte Frau. Auf der anderen Seite unglaublich emanzipiert für die Zeit und sehr kämpferisch. Es ist eine unglaubliche Mischung.
Die Zeit, 19. Jahrhundert?
Genau.
Also verheiratet, 7 Kinder, glaube ich. Und dann Ausbruchversuche in einer Zeit, in der Frauen auf solche Rollen klassischerweise festgelegt
wurden. Und sie war einfach sehr deutlich. Sie konnte sich natürlich auch, dadurch, dass sie geschrieben hat und auch gelesen wurde, konnte sie sich auch äußern und wurde auch gehört. Das ist natürlich ganz toll. Und war aber auch in ihrer Ansicht, was Erziehung anging, wahnsinnig modern, was man den Briefen entnehmen kann, die sie eben, also der Briefwechsel zwischen ihr und ihrem Mann, ist ganz spannend. Also das ist halt das Tolle an diesen drei Frauen aus Deutschland. Das ist eine unglaublich schöne Mischung, dass man eben über die Biografien erfährt. Es ist auch ein bisschen Geschichte, ne? Aber auf eine spannende Art und Weise. Also ich liebe sowas ja, einfach unterhalten zu werden und dabei noch was zu lernen. Und das ist an diesem Abend so. Und dann hört man die tollen Texte.
Und dann hatte diese Bettine von Arnim, glaube ich, auch sehr viele Freundschaften, tiefe Freundschaften, möglicherweise auch Liebschaften mit Goethe?
Na, davon weiß ich jetzt nichts. Also die hatten einen Briefwechsel. Ich weiß nicht, ob das eine Liebschaft war. Keine Ahnung.
Ich habe ja gesagt, möglicherweise.
Ach naja, das wird ja immer gerne unterstellt, um das spannender zu machen. Aber sie war ja eine der ersten, die halt Goethe auch mal kritisch gesehen hat. Und das rechne ich ihr hoch an.
Was ist mit, mögen Sie Goethe auch nicht so arg?
Nee, ich bin auf der Seite von Schiller.
Weil?
Na, Sturm und Drang ist er ja der perfekte Vertreter. Nee, Goethe, also das macht mir Angst, wenn jemand so viel weiß und okay. auf allen Gebieten also ein Tausendsasser ist. Also das ist ja einfach irre. Obwohl das Goethehaus in Weimar ist ein absolutes Muster, muss man hin. Das ist wahnsinnig spannend.
Schiller gibt es auch ein Museum, glaube ich,
in Weimar. Ja, genau.
Okay,
ja.
Also dann gibt es noch Beethoven, den man wahrscheinlich dann auch eher zu Schiller dazu zählen könnte. Was?
Jetzt sind wir schon wieder bei den Männern. Das Tolle bei den drei Frauen aus Deutschland ist ja, dass es um die Frauen geht.
Ja, das ist schon klar. Aber gibt es denn irgendeine Frau, die man kennt, mit der Bettine von Arnim befreundet war?
Eine Frau?
Ja.
Die man kennt?
Ja.
Das
weil sie
sagten,
ich würde jetzt wieder auf die Männer kommen.
Ja, ich würde gerne lieber über die Frauen reden, weil die Freundschaften mit Männern sind ja uninteressant. Interessant ist ja, was Bettine von Arnim gemacht hat, dass sie sich eben mit ihren Büchern darüber hinweggesetzt hat, dass man sie in diese Rolle drängen wollte, dass sie einfach Kinder kriegt und dann die Klappe hält. Auch ihre eigenen Kinder haben das ja versucht.
Okay.
Also auch ihre Söhne haben versucht, dass ihre Werke gar nicht veröffentlicht werden. Ne? Also das ist sehr deutlich.
Dann halten wir fest, eine spannende Frau. Erstens und zweitens, Bekanntschaften und Freundschaften mit Männern sind uninteressant. Gesine Zukrowski, die auf der Bühne steht mit der literarischen Revue Drei Frauen aus Deutschland über Bettine von Arnim. Frau Zukrowski haben wir gesprochen. Wie kriegen wir es bei Erika Mann hin, über Erika Mann zu sprechen, ohne irgendeinen Mann dazu zu erwähnen.
Eine besonders schwierige Aufgabe, aber auch Erika Mann hat also selber eine so großartige Biografie und so tolle Texte geschrieben, was mir gar nicht bewusst war, bis ich diesen tollen Text von dem Martin Mühleis geschickt bekommen habe und die Erika Mann spielen durfte.
Also Erika Mann, die Tochter von Journalistin, Schriftstellerin, auch Schauspielerin.
Ja, auch Kabarettistin und hat auch Reiseberichte geschrieben, wenn es nicht anders ging. Also die hat sich ja am Anfang auch so ein bisschen so durchgeschlagen, wie es gerade ging. Aber vor allem ganz wichtig in der Zeit, als sie ins Exil gegangen ist nach Amerika, als die Nazis hier an der Macht waren, hat sie eben angefangen, politische Reden zu schreiben und ist aufgetreten in New York und hat versucht, den Leuten klarzumachen, wie gefährlich Hitler ist und dass man Deutschland die Waren boykottieren soll und so weiter. Also ganz, ganz spannend und ganz toll.
Mhm. Jetzt komme ich doch nicht ohne den Mann aus, also den doppelten Mann. Hat sie Einfluss auf ihren Vater genommen? Wissen Sie das?
Also, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, natürlich, aber ich glaube nicht, dass man auf Thomas Mann Einfluss nehmen musste. Also der war sich ja über die Bedrohung schon klar, der ist ja auch ins Exil gegangen. Also,
und hat entsprechende
Reden
gehalten.
Aber insofern hat sie doch, sie hat Einfluss genommen, weil ich glaube schon, dass wenn ich mich richtig erinnere, Klaus und Erika auch den Vater gedrängt haben, Deutschland zu verlassen. Also das war schon nicht nur Thomas Manns alleinige Idee.
Dann gab es, glaube ich, noch eine sehr dominante Mutter, Katja Mann. Bei der Beschäftigung mit dieser Person Erika Mann, haben Sie da was über das Binnenverhältnis dieser beiden Frauen erfahren?
Nee, gar nicht. Das ist auch nicht Thema. Also es geht ja um die drei Frauen, Bettine von Arnim, Erika Mann und Else Lasker-Schüler. Und es geht um diese drei Biografien, die, auch wenn sie zeitlich unterschiedlich angesetzt sind, aber trotzdem in der Art und Weise, wie sie sich gesellschaftlich durchgekämpft haben, weil die Emanzipation eben noch nicht so besonders weit war, die sehr, sehr modern waren in ihrem Frauenbild für sich selber und das eisenhart durchgezogen haben und ganz beispielhaft waren. Also es geht also um diese drei im Wechsel.
Ja,
so.
Die auch welche unterschiedlichen Widerstände dann überwinden mussten?
Naja, immer die Rolle der Frau. Die Frau wurde gesehen als die Mutter von Kindern, die möglichst die Klappe hält und nicht studiert und einfach gar nichts sagt und noch schon gar nicht politisch ist.
Ja, gut, dass es im 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat, ist
ja, also
klar,
Anfang, also eindeutig. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hat das auch noch eine große Rolle gespielt. Also auch in den 50er Jahren fing das ja mal gerade an, dass man Frauen politisch dann ernster genommen hat.
Also, aber in, ja gut, klar, 50er Jahre, aber also spätestens beginnend mit der Studentenbewegung in der 60er Jahren ist das doch alles irgendwie aufgemischt und durchgemischt worden.
Ja, langsam, echt? Genau. Also es kommt uns heute so vor, aber wir sind ja noch lange nicht da, wo man sein wollen würde. Okay. Ne?
Wo müssen wir denn hin,
Frau Zukowski? In die Gleichberechtigung.
Haben wir die nicht?
Nö.
Nicht?
Nö. Okay. Nö. Also ich persönlich habe sie schon nicht, weil ich mal gerade die, also allein, weil ich eine Frau bin, immer so ungefähr die Hälfte verdiene von einem Mann, der genau das Gleiche macht. Also da kann man ja von Gleichberechtigung nicht reden. Ne?
Ist das bei der Schauspielerei so, dass das die Gagen ja nicht so nur, unterschiedlich ausfallen?
Die sind sehr, sehr okay. unterschiedlich. Das ärgert mich schon, seit ich Anfängerin bin. Das hat sich noch nicht
verstehen.
Geändert.
Sie verdienen wie viel weniger als Männer?
Ich kann das nicht in Prozenten sagen, weil es natürlich auch immer eine Frage ist, wie die Agentur dann verhandelt, aber so im Schnitt, also um die Hälfte weniger.
Das sind die freien Gagen für den Film. Wie ist es am Theater?
Auch da ist es unterschiedlich. Also es kommt natürlich immer drauf an, sage ich mal. Es gibt so Leute, auch Frauen, die dann besondere Gagen bekommen. Aber das sind dann irgendwie, sage ich mal, von 4000 Schauspielern in Deutschland irgendwie so 4 oder 5, wo auch die Frauen dann extreme okay. Gagen haben. Aber für die normalen, zu denen ich auch gehöre, ist es so, dass der Mann einfach nur, weil er ein Mann ist,
mehr kriegt.
Sehr viel mehr kriegt. Ja, ja.
Unabhängig vom Geld oder weggehend vom Geld, wo würden Sie sagen, gibt es, was Gleichberechtigung angeht, noch Defizite?
Was die Rollen angeht, also ich war gerade in der Jury vom Krimi-Festival in Wiesbaden und da haben wir das erlebt, dass wir als Jury relativ schnell uns einigen konnten auf den männlichen Hauptdarsteller, weil es eine Fülle an tollsten Rollen gab, sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite. Und bei den Frauen haben wir 1,5 Stunden uns die Köpfe heiß diskutiert, einfach weil es nicht die Rollen gab.
Okay.
Und man gedacht, also das war schon schockierend, wenn man dann sieht, also so aus 70 Filmen wurden da 10 ausgewählt oder 12, weiß gar nicht mehr. Und das so die Creme de la Creme aller Krimis des letzten Jahres. Und ja, also die, bei den Frauenrollen ist das so dermaßen dürftig. Das ist schon frappierend.
Sie engagieren sich auch im realen Leben für ganz bestimmte Frauen. Das sind Frauen, die sehr jung ein Kind bekommen oder schwanger sind und irgendwie in einer so verzweifelten Situation, dass sie nicht wissen, ob sie dieses Kind auf die Welt bringen können oder ob, wenn es denn auf die Welt kommt, vielleicht besser woanders aufgehoben ist.
Also sehr jung denkt man immer, aber die Frauen bei uns sind eigentlich so zwischen 20 und 30 und die Situationen sind so individuell wie, also die Fälle, also jeder Fall ist anders, ne? Man kann nicht sagen, das ist so, ist das bei allen, ja. Die Frauen glauben, also der Abtreibungstermin ist verpasst, meistens, weil die Frauen gar nicht gemerkt haben, dass sie schwanger sind. Denn was nicht sein kann, ist nicht. Ja? Mhm. Und dann sind sie schwanger oder sie entscheiden sich bewusst auch gegen eine Abtreibung, weil sie sagen, sie wollen eben das Kind nicht töten, sondern sie haben dieses Verantwortungsgefühl, dass sie sagen, wir tragen es aus. Aber dann muss das Kind sofort weg, weil die Lebenssituation es eben nicht hergeht. Gibt mit einem Kind zu leben. So, und dann gibt es die Möglichkeit der anonymen Geburt oder der, mittlerweile gibt es ja in Deutschland auch die vertrauliche Geburt. In unserem Fall wenden sich die Frauen an uns, die gar nichts preisgeben wollen, die einfach das Kind weghaben wollen. Und dann setzt eigentlich unsere Arbeit ein. Wir haben ein Notruftelefon Gesamtdeutschland und bieten eben an, die Frauen auch zur Geburt zu begleiten.
Ergebnis offen?
Ergebnis natürlich offen, aber die Realität sieht so aus, dass in 60% der Fällen, wenn wir die Frauen betreuen und begleiten, entscheiden sich die Mütter am Ende doch für ein Leben mit dem Kind und das ist natürlich toll.
Und ohne ihre Arbeit hätten sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit gegen das Kind und für die Weggabe entschieden?
Na, wenn sie nicht mit uns arbeiten, gibt es gar nicht diese Möglichkeit oder die ist so erschwert, dass es da keine Zusammenführung meistens mehr gibt. Also das, wenn das übers Jugendamt läuft, dann ist es so, dass die Damen vom Jugendamt kommen praktisch zur Geburt, das Kind wegnehmen und dann ist das Kind in einer Adoptionsfamilie, noch nicht adoptiert, aber eben in Obhut bei der Adoptionsfamilie, die auf einer Warteliste stand, seit Jahren auf ein Baby gewartet hat. Ja. Und da gibt es kein Interesse daran, dass zwischen Mutter und Kind eine Bindung entsteht.
Ansonsten engagieren Sie sich auch in Afrika, speziell in Uganda, für die Welthungerhilfe.
Genau.
Mit welchen Eindrücken und mit welchen Erfahrungen sind Sie zurückgekommen?
Also ich muss dazu sagen, dass für mich war wichtig, dass wenn ich für eine Organisation so eine Reise mache, war die Bedingung, dass ich gesagt habe, das macht für mich nur Sinn, wenn ich irgendwo hinfahre, wo nie eine Kamera hinkommt. Weil ansonsten die Nachrichten berichten über die Hungerskatastrophen jetzt gerade in Äthiopien, in Südsudan, aber nach Karamoja kommt nie eine Kamera. Das war sozusagen der Grund für die Wahl von Karamoja im Norden Ugandas.
Okay.
Und das ist eben jetzt genau aktuell. Ich war vor 2 Jahren da, eine Kollegin von der Welthungerhilfe kommt gerade daher. Es ist wieder das Problem. Die Dürre ist genauso krass wie in Kenia, eben in Somalia, in Südsudan, aber die Kameras kommen da nicht hin, weil es nicht genug dort leben, einfach nicht genug Menschen, dass das für eine Schlagzeile in den Nachrichten reicht.
Unter welchen Bedingungen leben die Menschen dort?
Die Karamojong sind eine Ethnie, die jetzt momentan tatsächlich so, wie es ist, vom Aussterben bedroht sind, weil wenn sie da verhungern und niemand was macht, sterben sie einfach weg. Das sind Menschen, die leben, also aus unserer Sicht in steinzeitähnlichen Zuständen, noch agropastoral. Also eigentlich sind es Viehhirten, die eigentlich nomadisch leben, die durch die Grenzen, die die Länder gezogen haben, gezwungen sind, jetzt auch sesshaft zu werden. Aber die durch die Klimakatastrophe ausgelöste Dürre ist so brutal, also dass die Menschen jetzt aktuell die Saat gegessen haben. Also entweder ist die Saat vertrocknet oder sie haben sie gegessen. Wie gesagt, die Unterernährung ist so stark momentan und es gibt eigentlich keine Hilfe.
Das heißt, es sterben dort auch Menschen, Kinder, vermute ich, genau. Vor allem an Hunger?
An Hunger,
an Mangelernährung,
an Hunger und es kriegt keiner mit. Also auch von der ugandischen Regierung ist diese Region vernachlässigt, ne? Weil es sind halt Menschen, die aus der westlichen Sicht primitiv leben und das wird dann eher vernachlässigt.
Uganda spielt ja in unserer Wahrnehmung eine vergleichsweise geringe Rolle. Das Einzige, woran wir uns irgendwie noch erinnern, dass es mal diesen fürchterlichen Idi Amin gegeben hat, den Schlechter von Uganda. Bis heute eigentlich nach?
Das verändert sich gerade. Uganda an und für sich ist wirtschaftlich eigentlich im Aufbau und es steht eigentlich ganz gut da, aber Karamoja ist eben die Region, die eben so ein bisschen vergessen und verloren ist. Die dramatische Geschichte von Karamoja ist eben, dass Idi Amin seine Waffen, als er gegangen ist, dort gelassen hat. Und die kriegerischen Auseinandersetzungen, die es traditionell dort gab, mit Speeren, dann mit Maschinengewehren durchgeführt worden sind. Und vor etwa 10 Jahren fing man an, die Gegend wieder zu befrieden, die Waffen abzunehmen. Und Karamoja ist eben gerade jetzt im friedlichen Aufbau und hatte eigentlich gut angefangen. Aber durch diese immer wiederkehrenden, immer krasseren Dürreperioden ist die Situation besonders schlimm. Und Karamoja hat, was es, glaube ich, weltweit fast gar nirgends noch gibt, 93% Analphabeten. Das heißt, unsere Arbeit ist nicht nur gegen den Hunger, sondern auch die Bildung zu stärken, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in die Schule zu gehen, dass man dort was verändern kann.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind deshalb hingegangen, weil da keine Kameras
Richtig.
Sind. Im Umkehrschluss, wären Kameras da, könnte man diesen Menschen auch einfach besser und einfacher helfen?
Naja, das ist das, was ich jetzt versuche, tatsächlich, indem ich darüber berichte und aufmerksam mache. Wir haben seit 2 Jahren ein Ziegenprojekt, was ganz toll läuft und die Leute, also eine Ziege kostet 26 Euro. Wir haben eingeführt bei der Welthungerhilfe ein eigenes Stichwort, wenn man spendet, also ganz normal die Spendenkontonummer von der Welthungerhilfe und dann schreibt man Hilfe für Karamoja, es wird Karamoja geschrieben und dann geht das direkt in diese Region und wenn man noch Ziegen dahinter schreibt, dann wird das eine Ziege.
Der Besuch in Uganda, Karamoja, eine Gegend, in der mitunter die Kinder früh morgens nach Alkohol riechen. Warum?
Also was immer geht, wenn überall auf der Welt, wo Hunger ist, ne, ist, dass man sich aus Getreideresten einen Alkohol braut, Schnaps braut. Und der Hunger ist eben so groß, dass dann das Restgetreide aus diesem Schnapsbräu sozusagen liegt dann zum Trocknen aus. Und wenn nichts anderes zu essen da ist, essen das halt die Kinder. Und das ist dann halt im Grunde purer Alkohol, ne?
Und die Indios in Lateinamerika kauen Coca-Blätter.
Ja, mit 3 Jahren, weiß ich nicht.
Ob mit 3 Jahren oder ein bisschen später. Aber eben
ja,
auch
das
eine
ist
Möglichkeit, irgendwas zu betäuben.
Ja, klar. Genau, es ist die Betäubung und es ist natürlich auch, klar, wenn eine Mutter dann auch Schnaps trinkt, weil sie am Verhungern ist, kann sie natürlich auch nicht mehr für die Kinder sorgen, ist ja klar. Ne? Also das ist schon hochdramatisch. Also Hunger ist schon unser größter Feind.
Also wir haben gelernt, eine Ziege dort kostet 26 Euro, mit anderen Worten, Dadurch wird ja was auch für jemanden, der spenden möchte, plötzlich begreifbar. Kommt das Ihrer Arbeit zugute?
Absolut. Also meine Erfahrung ist, je konkreter das ist, also je konkreter ich weiß, wo mein Geld hingeht, desto offener bin ich natürlich. Und 26 Euro, also mein kleiner Neffe, der ist 10, der hat von seinem Taschengeld 26 Euro angespart und weiß, er hat eine Ziege für eine Familie in Karamoja gespendet. Und das ist natürlich toll. Es ist ganz konkret von unseren ersten Ziegen mittlerweile, die, also ab 5 Ziegen kann man eine kleine Herde gründen. Damit kann man einer Familie doch sehr, sehr auch über Dürrezeiten helfen. Von der proteinreichen Milch kann man die Kinder ernähren. Allerdings, wenn die Dürre so ist wie jetzt, dann jetzt sind auch die Ziegen in Gefahr, das muss man ganz klar sagen. Ne?
Hat sich Ihre eigene Einstellung zu Geld, zu Wohlstand, auch zu Luxus verändert durch diesen Besuch in Uganda?
Massiv. Also klar, in der ersten Zeit direkt danach war ich natürlich fast in einem Schockzustand, in was für einer luxuriösen Welt wir leben. Also jedes Mal, wenn ich den Wasserhahn anmache, ist mir bis heute bewusst, was für ein Luxus das ist. Dass ich nicht 20 Liter Kanister auf dem Kopf 5 Kilometer durch die Hitze schleppen muss, damit meine Kinder was zu trinken haben. Ne? Also das ist mir sowieso bewusst. Und auch was wirklich eben durch diese ich rechne mit meiner Familie, wir rechnen in Ziegen, ne? 26 Euro. Also alles, was ausgegeben wird, macht man sich immer wieder bewusst, ja okay, also braucht man das jetzt, braucht man das nicht, und die meisten Sachen braucht man nicht.
Die Leute, die Sie dort in Afrika, in Uganda, in Karamoja getroffen haben, überlegen die, nach Europa zu gehen?
Die können gar nicht nach Europa gehen, weil sie viel zu arm sind. Die verhungern einfach.
Ja.
Und wenn das niemand mitbekommt, dann geschieht das eben auch ohne unser Wissen. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen. Ich bin so froh, dass unsere Kollegin eben gerade da war und eben sich das vor Ort nochmal angeguckt hat, wie dramatisch es ist.
Was hat die erzählt? Wendet sich da was zum Besseren oder wird es immer schlimmer?
Also den Familien, die eben jetzt schon im Besitz von Ziegen sind, denen geht es jetzt noch besser. Aber jetzt ist durch die Dürre, wird das nicht als erstes sterben, die Tiere, dann die Menschen. Ne? Also natürlich ist das nicht ohne Folgen. Also wir brauchen jetzt ganz klar Akuthilfe für die Menschen in der Dürre in Karamoja.
Okay. Gesine Zukrowski, eine Schauspielerin, die aus einer überhaupt nicht künstlerischen Familie kommt.
Ja, also ursprünglich nicht, aber dann hat sich zumindest meine Mutter dahingehend entwickelt. Also meine Mutter, die ist gelernte Kinderkrankenschwester, hat dann gab es für die Frauen in 60er, 70er Jahren noch nicht so, dass man Beruf und Kinder so gut unter ein Dach bekommen konnte im Westen. In der DDR war das ja anders geregelt. Das heißt, sie hat zwangsweise ihren Beruf aufgegeben, um dann Hausfrau und Mutter zu sein. Und als meine jüngste Schwester 12 war, fing sie an, Künstlerin zu werden. Und eigentlich das zu machen, was sie immer machen wollte.
Was hat sie da konkret gemacht?
Also Farbholzdrucke und Aquarell, Ölmalerei, alles Mögliche.
Autodidaktisch?
Ja, im Grunde autodidaktisch und ganz, ganz großartig.
Und das hat sie stabilisiert, nach vorne gebracht und ein bisschen verkauft hat sie auch?
Oh, meine Mutter verkauft ganz gut.
Ja?
Ja.
Sie sind eine Schauspielerin, die Frage... Texte gerne lernt, leicht lernt oder sich eher schwer tut?
Also kommt drauf an. Film, Fernsehen, super leicht. Also das geht ganz schnell. Aber Theater, vor allem klassisch, schwer, weil es natürlich sehr viel mehr Text ist. Und das macht nie Spaß. Ich kenne keinen Kollegen, dem das Spaß macht.
Goethe besonders schwer?
Goethe ist ganz fies. Kann man sich gar nicht merken.
Weil?
Weil die Sätze immer anders enden, als man denkt, dass sie enden.
Okay.
Und das kriegt man einfach nicht in die Birne.
Schiller einfacher?
Einfacher. Ja, ein bisschen logischer.
Großes Problem, dass es in einer Sprache ausgedrückt ist, die man heute so nicht mehr im Alltag spricht?
Auf jeden Fall, man muss sich umstellen, aber man bekommt, also bei Shakespeare oder bei Schiller, bekommt man zum Beispiel so ein Gefühl für den Rhythmus und die Sprache, aber bei Goethe stellt sich das nicht ein.
Ja, das werden wir in diesem Leben auch nicht mehr ändern, Frau Zukrowski.
Nein.
Apropos Theater, spielen Sie... aktuell noch Theater oder ist da was möglicherweise am Horizont?
Naja, jetzt eben die drei Frauen aus Deutschland.
Okay.
Und dann ist da was am Horizont, aber das wird gerade verhandelt, deswegen noch
und
nicht offiziell.
Und die drei Frauen aus Deutschland, diese literarische Revue, um es nochmal zu sagen, am 19. Mai in Stuttgart im Theaterhaus, am 20. Mai in Baden-Baden und am 21. in Karlsruhe.
Genau.
Ansonsten kann man sie auch im Fernsehen angucken. Ich glaube, in der zweiten Maihälfte. Was passiert
genau,
da?
Genau, die beiden letzten Freitage im Mai in der Serie Die letzte Spur Berlin. Da bin ich ja immer die Ehefrau von Hans-Werner Mayer, die dann mal da ist, mal nicht da ist. Und in den beiden Folgen
sind sie weg. Oder da.
Oder beides.
Und dann drehen Sie, glaube ich, auch noch einen Film?
Ich drehe jetzt einen Film fürs ZDF, einen Krimi mit Heino Ferch zusammen. Der Richter, da fangen wir nächste Woche an. Und dann drehe ich in Boston fürs ZDF.
Mit wem?
Mit wem? Wem? Mit so Schauspielkollegen? Wem? Ja. Oder fürs ZDF auch? Ja, und Jean-Yves Berthelot und Sandra Speichert.
Auch nicht schlecht.
Sehr schön, freue mich drauf.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Eins gehört.